When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Draußen, herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Hier sind wir wieder.
Für uns ist es die dritte Hauptfolge, die wir heute aufnehmen. Also ich betone es nochmal, dritte Hauptfolge. Das sind die langen Folgen. Ja, ich merke das auch langsam an meiner Zunge. Ich fand es auch gerade schon komisch, irgendwie hier in diesen Podcast reinzugehen und zu sagen, hallo liebe Community, weil das haben wir heute schon so oft gesagt und ich dachte, jetzt müssen wir doch was anderes sagen. Aber nein, für euch liegen ja Tage und Wochen dazwischen, wo ihr das hört. Monate, ja, am Ende, wer weiß, wann ihr das hört. Deswegen, wir vergessen, was ich gerade gesagt habe und in alter Frische, Conny und Patrick von Aktenzeichen Paranormal, eurem Lieblingspodcast, wenn es zum Beispiel auch um die Warrens geht, weil um die geht's heute mal wieder.
Es geht um die Warrens, genau. Es ist natürlich auch mega spannend, was die so alles erlebt haben.
Wenn's stimmt, wir wissen, es gibt die kritischen Stimmen, die...
Wir Freitagabend TLC-Gemeinden-Anhänger, auch wenn wir es nicht zugeben, wir wollen es ja glauben. Mhm. Wir wollen es ja glauben.
Ja.
Und hier passierte natürlich was. Da bewegten sich die Möbel von selbst und die Bilder fielen von Wänden. Und das war ziemlich krass. Um wen geht's? Es geht um die Smurls.
Kenne ich seine nicht, Familie. Übrigens, muss ich dazu sagen.
Ja, doch, ich kannte das schon tatsächlich, aber... Ich musste mich erst wieder erinnern. Mhm. Und die erlebten auch so außerkörperliche Berührungen, wie so ein Gefühl von unsichtbaren Händen auf ihren Körpern. Und sie berichteten tatsächlich von sichtbaren Erscheinungen, darunter geisterhafte Gestalten, die durchs Haus wanderten. Und das waren so paranormale Ereignisse, die waren begleitet auch noch von so einem unangenehmen Geruch, der so mit Verwesung in Verbindung gebracht wurde. Und das ist wirklich nicht schön.
Ganz kurz, was mir gerade so auffällt, also ihr Leute, ihr wisst da draußen, wir machen ja auch mit Bild, also ich nochmal der Hinweis für die, die gerade nur hören und das noch nicht wussten, ihr könntet das jetzt auch auf YouTube schauen und Conny, du hast deine Kameraposition verändert, oder?
Das
sieht ja super aus.
Ich brauche hier einfach mal kurz Platz.
Ja, aber das sieht viel besser aus einfach, also lass das so. Du hast dadurch bessere Optik und mehr Platz, also ich finde es gerade echt, also Leute, geht auf YouTube. Folgt uns auch.
Ja, aber jetzt sind wir weg von diesem ekligen Geruch, der da auch durchs Haus modert. Ich fasse nur mal zusammen, wir uns jetzt hier gleich einlassen. Ja. Dann gab es Exorzismusrituale. Hm. Die wurden auch mehrmals von Geistlichen durchgeführt, um negative Einflüsse zu vertreiben. Aber die Aktivitäten erreichten den Höhepunkt, als Janet Smurl angeblich von einer unsichtbaren Macht, und jetzt wird es echt krass, vergewaltigt wurde.
Ja, das nimmt dann nämlich ziemlich heftige Ausmaße an, weil... Klar, also irgendwie so mal ein Kratzer im Rücken oder mal ein Hauch oder sonst was, das ist schon super gruselig und nicht cool, aber das ist halt einfach nicht in Ordnung.
Nee. Es ging weiter, es gab dann großes Medieninteresse und wurden natürlich von paranormalen Ermittlern, wie zum Beispiel unsere beliebten Warrens, untersucht. Und trotz der intensiven Belästigung entschied sich aber die Familie dafür, wir spoilern jetzt mal, im Haus zu bleiben.
Ja.
Um diese Phänomene anzunehmen. Die Aktivitäten, die nahmen dann aber irgendwann auch ab. Und es gab dann auch ein Buch, das heißt The Haunted. Und da wird das alles dokumentiert. Aber reden wir doch mal von den Smurfs, wo sie wohnen. Magst du das vortragen?
Genau, ich steige jetzt hier mal mit der Family Smurl ein. Geschrieben übrigens S-M-U-R-L, aber das habt ihr wahrscheinlich schon dem Folgentitel entnommen. Jack Smurl, der war zum Zeitpunkt der paranormalen Belästigung in den 1980er Jahren in seinen 30ern und eben der Ehemann von der eben erwähnten Janet. Und Janet, die war ebenfalls so um die 30 Jahre alt, und die hatten zwei Töchter namens Heather und Shannon, und die waren ja im Jugendalter, wahrscheinlich irgendwie so Teenager zum Zeitpunkt dieser Vorfälle, um die es jetzt hier gleich gehen wird. Der Jack, der war
in den 80ern, da bin ich geboren.
Ja, ja, ich auch tatsächlich in den 80ern. Je älter ich werde, desto krasser finde ich es, dass ich in den 80ern geboren werde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt, früher war das irgendwie so normal. Aber ich bin so, ich sehe so jung aus. Deswegen.
In welchem Jahr bist du geboren?
1988.
Ach Gott, das ist ja schon fast 90.
Komm. Ja, aber hallo. Also, das.
Trotzdem. Hallo.
Gut, also, genau. Es war so, der Jack, der war berufstätig, arbeitete als Lastwagenfahrer. Und die Janet, die war Hausfrau, kümmerte sich eben um die Erziehung der Töchter und halt, ja, um den Haushalt. Diese klassische veraltete Rollenverteilung haben die noch volle Kanne zelebriert. Die Familie, die lebte in einem Reihenhaus in West Pittston in Pennsylvania. Ich finde Pittston, das klingt einfach schon nach Pennsylvania. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie macht es gerade sehr viel Sinn.
Das ist so eine Kleinstadt in Luzerne County und das liegt so im Nordosten von Pennsylvania, also in den Staaten. Und das ist so eine ländliche Gemeinde. Ne? Mhm. Da es sich so um eine Vorstadt, Kleinstadtgemeinde handelt, so landwirtschaftliche Gebiete. Mhm. Da, ja, das ist halt so ein kleines Nest im Vergleich zu größeren städtischen Gebieten, ist das eher ruhig, entspannt und hat so eine friedliche, schöne Atmosphäre. Es gibt so kleine Wohnviertel, in denen man es ruhig angehen lässt, ein bisschen entspannter. Und dann gibt es da so Häuser mit Reihenhäuser. Genau. Also, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann.
Alles wohnlich, schön, ruhig, bis dann eben dieser Ort zum Schauplatz von paranormalen Aktivitäten wurde. Ja, die Familie Smurl, die führten da, kann man sich jetzt vorstellen, Hausfrau, Kinder und LKW-Fahrer, die führten ein relativ normales und friedliches Leben, bevor das dann alles losging. Und die waren auch, insgesamt waren die relativ eng miteinander, also gab jetzt scheinbar jetzt nicht so große Streitigkeiten oder sonst was, sondern einfach ein gutes Familiengespann, wo man sich unterstützt hat und füreinander da war, halt auch dann während dieser belasteten paranormalen Phase, wo sie sehr stark belästigt wurden. Die waren dann natürlich erstmal schockiert und verwirrt über diese unerklärlichen Phänomene, die sie in ihrem Zuhause erlebten, als das losging. Und trotz der Angst und des Stresses entschieden sich die Smurls aber dafür, im Haus zu bleiben.
Und das ist krass, aber wir kommen gleich mal auf die kompletten
Veränderungen. Ja.
Und ich kann, also wenn ich, wir haben das ja nur mal angerissen jetzt, ne? Ja. Nee, Streichholz und raus.
Ja, kann man machen. Haben die nicht gemacht. Was die nämlich gemacht haben, war, sie haben versucht, einfach diese Aktivitäten durchzustehen. Die sind da einfach, wie ich gesagt, wir bleiben, wir sind eine zusammenhaltende Family, wir unterstützen uns gegenseitig und dann überstehen wir das. Und
man können und muss man, glaube ich, auch wollen.
Ja, genau. Und was sie halt im Endeffekt aber gemacht haben, war, sich Unterstützung zu holen von paranormalen Ermittlern, Priestern und der Öffentlichkeit, die halt einfach schlussendlich auch auf diesen Fall aufmerksam wurde. Und was wir jetzt schon mal vorwegnehmen, nachdem die Aktivitäten abgeklungen waren, da konnte die Familie schließlich letztendlich dann doch in Ruhe leben, obwohl sie weiterhin gelegentlich mit paranormalen Phänomenen konfrontiert wurden. Aber dieser Fall der Smurf ist Schlumpf auf Englisch.
Ich will auch als Schlumpf sagen, ja.
Der Smurl-Familie bleibt ein bekanntes Beispiel eben für eine intensiv belastende paranormale Erfahrung, die das Leben einer ganzen Familie für einen gewissen Zeitraum stark geprägt hat.
Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen näher an. Die paranormalen Aktivitäten.
Ja.
Ja, die begannen im Jahr 1985 und das ging los mit unheimlichen Geräuschen, die das Zuhause heimsuchten. Mhm. Die Geräusche, die wurden beschrieben als vielfältig und verstörend, was zu einem Maß natürlich von Angst führte. Und ich habe mal ein paar Beschreibungen dabei. Es fing an mit Klopfgeräuschen. Sie hörten regelmäßige und rhythmische Klopfgeräusche, die scheinbar aus Wänden, Decken oder Böden des Hauses kamen. Und die waren manchmal sanft und leise und manchmal waren sie laut und deutlich. Dann gab's polternde Geräusche, als ob Gegenstände umhergeschleudert würden. Und das Geräusch, das war, naja, auch so mit Erschütterungen begleitet und brachte, naja, war ja Unruhe.
Also nicht nur Unruhe im Sinne von Lärmbelästigung, sondern auch im Sinne von, du weißt nicht, wo es herkommt.
Psychisch, ja, mich wird irre genau. werden, tatsächlich. Mhm. Dann gab es noch unheimliche Stimmen, die nicht identifiziert werden konnten. Und diese Stimmen waren manchmal flüsternd und ein bisschen undeutlich, also undeutlich, okay. während sie zu anderen Seiten laut und bedrohlich waren. Die Worte waren oft unverständlich oder in einer fremden, unheimlichen Tonlage. Das ist strange. Ein weiteres beunruhigendes Geräusch, in dem die Familie ausgesetzt war, das ist das, was, wenn ich meine Schnauze hier auch zu nah dran habe, ist das tiefe Atmen. Und das kam aber in dem Fall bei denen aus dem Nichts. Das heißt, wenn jemand...
Dann kam das aus einer Ecke, wo niemand war.
Das ist doch krank. Mhm. Das ist wirklich, ich glaube, es ist, gibt nichts Schlimmeres als, naja, doch, es gibt noch eins obendrauf, und zwar Flüstern und Wispern.
Das ist wirklich schlimmer.
Eine unsichtbare Präsenz in der Nähe befindet. Mhm. Und das Flüstern, das war so unheimlich und bestärkte dieses Gefühl, was die hatten. Mhm. Die hatten das Gefühl, sie werden bedroht.
Ja, klar.
Manchmal waren es undeutliche Flüsterstimmen, die kaum verständlich waren. Und während zu anderen Zeiten klare Botschaften oder Drohungen zu hören waren. Ja, und das gab's an verschiedenen Orten im Haus.
Warst also quasi nirgendwo sicher, ob du dich jetzt irgendwie unter der Bettdecke versteckt hast oder in der Dusche standest. Das konnte dich überall ereilen. Aber von den Geräuschen gehen wir mal zu Möbel und weiteren Dingen, weil auch hier waren die Möbel in Bewegung und nicht, weil irgendwie einer daran gerüttelt oder geschoben hat, zumindest niemand, den man halt wahrnehmen konnte. Und diese Bewegungen, die waren auch hier nicht auf ein Zimmer oder sowas oder auf ein Möbelstück beschränkt, sondern die traten im gesamten Haus auf. Die Stühle rückten plötzlich weg, als ob jemand dran gezogen hätte, während Tische sich dann auch scheinbar wie von selbst über den Boden bewegten. Und es wurden auch Fälle gemeldet, in denen eben Betten oder Kommoden unerklärlicherweise verschoben wurden, manchmal sogar mit relativ großer Kraft, die natürlich auch bei solchen größeren Gegenständen nötig ist. Wir reden aber nicht nur von Möbeln in dem Sinne, sondern auch von herunterfallenden Bildern. Die fielen nicht nur einfach von den Wänden, sondern es schien, als würden sie wirklich mit Kraft, Gewalt und Geschwindigkeit eben von der Wand gerissen werden und manchmal mit einem so lauten Knall auf den Boden geschleudert, dass das zu Schäden an Rahmen und am Glas geführt hat.
Das ist so krass.
Und ja, auch hier unsichtbare Kräfte, weil sichtbare Kräfte und Gründe gab es da nicht. Körperliche Berührung haben wir hier auch und war ja irgendwie auch ein bisschen zu erwarten, wenn wir wissen, dass es da tatsächlich zu einer Art irgendwie, wie auch immer das geartet ist, aber zu einer Art Vergewaltigung der Mutter kam, muss es ja zu Berührungen gekommen sein. Und die körperlichen Berührungen, die Familie eben erlebte, die waren vielfältig und auf alle Arten und Weisen beängstigend. Sie spürten eben das Gefühl von unsichtbaren Händen, die sie sanft streichelten und auch das geht einfach schon zu weit. Aber halt auch eben, und das geht wirklich zu weit, fest zupackten oder sogar kratzten. Und manchmal wurden sie mit großer Kraft geschubst, gestoßen und das führte zu blauen Flecken und Kratzern. Und dann waren da noch die Berührungen im Schlaf. Das ist überhaupt nicht schön. Stell dir mal vor, du wirst davon wach. Und dann fragst du dich kurz, 3 Sekunden, warum bin ich jetzt gerade wach geworden? Ich dachte irgendwie, da war doch was. Und dann geht es auf einmal vielleicht weiter, während du dann eben wach bist. Ja. Es war nämlich halt eines der besonderen und insbesondere halt beunruhigendsten Phänomene, dass da eben die Familienmitglieder im Schlaf das Gefühl hatten, dass unsichtbare Hände an denen dran waren oder noch schlimmer, sie sogar würgten und sie wachten dann eben mit dem Gefühl auf, dass etwas um ihren Hals lag und sie die Luft abgeschnürt bekommen haben. Wenn da jetzt noch stehen würde, sie konnten sich nicht wehren, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht eine Schlafparalyse, steht hier aber nicht. Deswegen ist das vielleicht einfach so gewesen und die waren wach.
Wir kommen später nochmal so ein bisschen auf diese körperliche Möhrung im Detail.
Unbedingt.
Unbedingt weiß ich nicht, aber man muss es mal
thematisieren, ja, es muss.
Das ist schon eine heftige Geschichte, die wir hier präsentieren.
Bisher schon und wir sind noch nicht mal ins Detail gegangen.
Nicht wirklich, nee. Nee. Die Smurf-Familie,
ja.
Die berichteten dann auch von Erscheinungen während dem Ganzen. Und zwar,
pardon. Geisterhaftes Husten.
Ja, sie sahen immer wieder geisterhafte Figuren durch das Haus wandern. Das stelle ich mir auch ganz furchtbar vor.
Apropos, ganz kurz, kennst du dieses Video? Muss ich jetzt gerade mal ganz kurz einhaken bei geisterhaften Gestalten. Es gab mal nach Michael Jacksons Tod, und jetzt denkt ihr euch, wie kommt er denn jetzt da drauf? Gab es mal so eine Art, ja, weiß nicht, Doku, so eine Berichterstattung einfach, wo dann ein Kamerateam in seiner Villa war. Und also wirklich quasi ganz normales National Television und ohne irgendeine gruselige Hintergrundstory. Also es ging einfach nur darum, ja, wir sind jetzt hier, wir gucken gerade, wie die Lage ist und berichten über diese Ereignisse um und nach seinem Tod. Und dann läuft da bei so einem Kamerashot, der einfach so durch so einen Flur in der Villa geht, siehst du, wie so sich so eine Silhouette durchbewegt.
What?
Mhm. Ja, das Ding ging richtig rum. So habe ich in vielen Compilations gesehen. Das ist halt ein paar Jahre her. Also hier Michael Jackson, wie lange ist er tot? 15, 16 Jahre, also 2008, 2009. Aber wo du gerade hier geisterhafte Gestalten sagst, ist mir das dann nochmal in den Kopf gekommen, weil ich finde das umso spannender, wenn es irgendwie eine berühmte Persönlichkeit betrifft. Warum auch immer, sind ja auch nur Menschen. Aber egal, geisterhafte Gestalten bei den Smurfs. Erzähl mir mehr.
Ich bin aber bei der Villa vorbeigefahren.
Echt jetzt? Bei Michael? Neverland? Mhm.
Nee, in Beverly Hills, da wo er tatsächlich gestorben ist, und da war irgendwie eine Veranstaltung. Wir mussten aber da langfahren, weil da eine Umleitung war, und da ich so eine Star-Karte gekauft habe, wusste ich, wo wir langfahren, und da mussten wir da ganz kurz halten, weil da ganz viele Limos gehalten haben, das war ziemlich krass, und wurden aber ziemlich schnell verjagt.
Ja,
so war's. Also die haben auf jeden Fall in dem Haus geisterhafte Figuren gesehen. Und die waren transparent und hatten echt so eine Art neblige, verschwommene Erscheinung. Und manchmal wurden sie als menschenähnliche Silhouette beschrieben. Mhm. Und dann gab es wieder Fälle, wo sie als undeutliche Schatten unterwegs waren. Mhm. Es gab keine klaren Gesichtszüge, und ja, das macht die ganze Sache mega creepy. Die geisterhaften Gestalten, die wurden von der Familie dabei beobachtet, wie sie sich zum Beispiel durch die Räume des Hauses bewegten. Mhm. Und sie schienen gar keine Richtung oder Absicht zu haben, sondern wanderten einfach so ziellos umher. Mhm. Und das war so fließend und unregelmäßig, als ob sie schweben oder gleiten würden, anstatt sich so, also ganz normal vorzubewegen.
Gut, dafür sind sie auch Geister, ich meine, also.
Ja, aber ich würde auch gerne manchmal mehr schweben und gleiten, als mit meinen dicken Quanten durch die Gegend laufen. Es wurde auch berichtet, dass sie die Erscheinung im Laufe der Zeit verändert haben. Manchmal erschienen sie in unterschiedlichsten Größen und Formen. Dann gab es Berichte über Gestalten, die sich ja plötzlich auflösten und verschwanden, nur um an anderer Stelle im Haus wieder aufzutauchen. Mhm. Und dann ging es nochmal weiter. Es waren nämlich nicht die einzigen, die diese geisterhaften Gestalten sahen, sondern es berichten auch, dass Besucher des Hauses, darunter Freunde und Verwandte, das Ähnliches gesehen haben. Und das war echt heftig. Die waren zumindest nicht alleine mit diesen Erfahrungen.
Was es irgendwie schlimmer und besser gleichzeitig macht. Weil du weißt, du bildest dir das jetzt nicht nur alles ein, aber du weißt auch gleichzeitig, du bildest dir das gerade nicht nur alles ein.
Aber ich frage mich auch, wie man dann in so einer Bude weiterhin wohnen kann. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, so ohne uns zwei.
Ja, aber wie oft haben wir diese Thematik schon durch? Es ist halt einfach.
Aber ich kapiere es einfach nicht. Ja, ich weiß, umziehen einfach so ist nicht so einfach.
Ja, also.
Aber wenn wir hier von Belästigung körperlicher Gewalt sprechen.
Ja, die Lösung wäre in dem Fall wahrscheinlich oder oft erstmal einfach Hotel oder Verwandte oder sonst was oder Freunde irgendwie irgendwo unterkommen, denke ich mal. Mhm. So, das wär's, bevor du komplett irgendwie Schlussstrich ziehst.
Ja, natürlich.
Ja. Naja, aber genau, also wir schauen uns aber nochmal dieses Detail vom Anfang an, was da um den Geruch ging, wo ja auch das hieß, dass das irgendwie leicht verwesend gerochen hat, auf jeden Fall unangenehm.
Der Gedanke.
Ja, ganz, ganz furchtbar. Und dazu kann man halt eben einfach sagen, dieser Geruch, dieser Verwesungsgeruch, der war äußerst penetrant und stark auch. Also willst du dir nicht vorstellen, wie das riechen muss in deinem Zuhause? Und es war so intensiv, dass halt...
Das will ich mir nicht vorstellen.
Und das hat den Familienmitgliedern zu Hause einfach den Atem geraubt. Und denen war unwohl, wahrscheinlich auch noch einfach übel, weil... Warum nicht? Und es war nahezu unmöglich, sich diesem Geruch aber zu entziehen oder ihn zu ignorieren. Weil ignorieren, klar, wenn der da ist, wie willst du das aus der Nase kriegen und sich dem entziehen, wenn es einfach halt, wenn du nicht mal weißt, woher er kommt und er ist in deinem Zuhause, kommst halt.
Wenn du nicht mal mehr der Raum erfrischer genau. was kann.
Richtig. Und mein der Gott. Blieb halt auch einfach nicht nur mal für einen Moment da, dass du halt irgendwie durch einen Raum gelaufen bist und gedacht hast, da war doch irgendeine Wolke. Nee, der blieb über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen. War nicht nur vorübergehend wahrnehmbar, sondern halt echt Stunden oder sogar tagelang im Haus zu riechen. Und die Familie, die hatte Schwierigkeiten, weil scheinbar haben sie es versucht, den Geruch zu beseitigen und haben echt intensive Reinigung, Lüften, alles, Stoßlüften betrieben. Nichts hat geholfen. Und wenn nichts hilft, versuchst du halt zu orten wenigstens, wo jetzt das Ganze herkommt. Aber auch da, wie bei Geräuschen oder bei Berührungen oder sonst was oder bei Erscheinungen, das konntest du nicht auf einen bestimmten Bereich im Haus festlegen. Das war einfach irgendwie überall, es wurde an verschiedenen Stellen wahrgenommen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Und ja, da war denen klar, dieser Geruch, der hat offensichtlich keine Grenzen. Wir können da nicht wirklich was lokalisieren, der ist einfach da. Und eine Erklärung hatten sie nicht. Also spätestens dann noch viel weniger, weil wie auch. Sie hatten keine natürliche Erklärung. Sie überprüften das Haus sorgfältig auf alle möglichen Quellen. Auch faulende Lebensmittel wurden da in Betracht gezogen. Aber auch eben sowas wie Tierkadaver. Und die haben nichts gefunden, was diesen starken und anhaltenden Geruch erklären könnte. Und ja, weil du...
Aber wenn das Lebensmittel vergammelt so lange, dass es so stinkt...
Vielleicht irgendwas mit menschlichem Bezug. Kohlkopf.
Wo hat denn Kohlkopf mit?
Weil es Kopf ist.
Jetzt wäre mal mit Fleisch hier. Ja, also. Ja, aber wo du spinnst.
Sorry. Ja, nee.
Aber ich habe ja immer die Zähne geputzt. Immer.
Hast du einen Kohlkopf? Hast du dich jetzt angesprochen gefühlt?
Ich habe mal die Handelore gefragt. Also, ich bin meine Arbeit wieder und
okay, ich.
Spucken und spucken. Meins, Ockersheim ist nicht so weit.
In Conny ist der Geist von Helmut Kohl gefahren und ich hoffe, er verlässt ihn auch ganz schnell wieder, sonst exorziere ich dich mit anderen Parteiprogrammen oder so.
Aber das ist so die Frage, was stinkt so sehr? Tierkadaver, auch spannend, ja. Aber ja gut, unter diesem amerikanischen Boden ist immer noch mal ein bisschen Platz, da kann sie. Aber ein Kumpel von mir, der hatte mal so eine Aale Kache und wenn du da die Heizung im Winter angemacht hast, dann hat's in der Kache nach Beefy gerochen.
Gibt Schlimmeres, würden jetzt manche Leute sagen.
Ich habe auch getippt, dass irgendwas in den Lüftungsstützen verwest. Und da habe ich dann gedacht, mach die Heizung aus, ich muss gleich brechen.
Dann lieber frieren, das stimmt.
Ja, weil ich immer so gedacht habe, ich atme jetzt auch diese Bakterien ein.
Ja, das ist halt der schlimmste Gedanke. Du siehst es ja nicht, aber wenn du dir das einfach schon vorstellst, reicht es ja schon, um krank zu werden sogar, würde ich sagen.
Da bin ich der Erste, der vorne wegläuft und sagt, hallo, ich kann nicht mehr. Aber gut, es ging dann weiter bei den Smurls und es gab dann Exorzismusrituale. Die wurden durchgeführt natürlich von Geistlichen, um die negativen Einflüsse zu vertreiben. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen drauf. Die Familie hat nämlich versucht, mit Hilfe von mehreren Geistlichen, die Erfahrung mit der Durchführung von diesen Exorzismusritualen hatten und die als qualifiziert angesehen waren, die bösen und negativen Einflüsse zu bekämpfen und das Haus von paranormalen Belästigungen zu befreien. Jetzt frage ich dich, kriegen die ein Empfehlungsschreiben oder ist da so ein Zeugnis dabei von der IHK-Kirche?
Gelbe Seiten einfach, glaube ich.
Hast du da irgendwie einen Bachelor auf Exorzisten oder weißt du? Also wie kann man rausfinden, ob jemand qualifiziert ist für das? Wenn das wir beide das nicht sind, das wissen alle, aber.
Ja, wobei jetzt hier wahrscheinlich einige in der Community sagen würden, ihr beide vielleicht noch mehr als jemand, der gar keine Ahnung vom Thema hat, aber nee, also ich weiß es doch nicht. Ich meine, Exorzismen, da ist man jetzt auch wieder im Thema Religion quasi, weil meistens hast du ja dann, wie es hier auch steht, Geistliche da und die kommen ja von der Kirche. Aber gut, also wie du jetzt einen guten von einem schlechten unterscheidest, ich weiß es nicht. Wir reden von 1985, da konntest du keine Google-Bewertungen checken.
Das stimmt.
Tja.
Noch kein Gelb.
Nee. Deswegen, gelbe Seiten und dann Augen zu, Finger drauf und anrufen.
Stell dir vor, du rufst bei der Arbeit. Gibt es die Telefonauskunft noch?
Keine Ahnung. Ich glaube, die wurde eingestellt, oder?
Nee, ich glaube, die gibt es bestimmt noch. Jetzt bestimmt als jetzt Concierge-Service. Ja, bevor du rufst da an und fragst, ob es ein du bräuchtest mal einen Geistlichen, der einen Exorzismus durchführen. Das wäre doch mal ein Ding, das könnte man doch mal hier machen. Einfach mal da anrufen und sagen, würden Sie mir einen Exorzismusbeauftragten vermitteln?
Ja, ich glaube nicht, dass die Leute, die da am Apparat am anderen Ende sind, darauf geschult sind.
Das Gesicht würde ich gerne mal sehen.
Meinst du, geht mit FaceTime heutzutage?
Nee, aber wenn du dann aufliegst, dann sagt die doch zu ihrer Kollegin, du Hilde, hör mal,
die Spinne.
Ich muss erst mal 5 Minuten Kaffeepause machen. Okay, also wir sind bei den Gläubigen, die haben dann ihrem Qualifizierungsstatus vorgelegt und dann ging's los. Die umfassten natürlich dann diese Rituale, spezifische Gebete und religiöse Zeremonien, die darauf abzielten, die Präsenz von bösen Geistern oder dämonischen Kräften hier auszutreiben. Sie setzten heilige Symbole, Weihwasser und Kreuze ein, während sie Gebete rezitierten und die Macht des Glaubens einsetzten, um Schutz und Reinigung zu erlangen. Da aber die paranormalen Aktivitäten sehr hartnäckig blieben, wurden die Exorzismen mehrmals durchgeführt. Mhm. Geistlichen kehrten regelmäßig zurück, um das Haus erneut zu segnen und weitere Rituale durchzuführen. Das wurde als notwendig erachtet, um die negativen Einflüsse vollständig zu vertreiben und die Familie vor weiteren Belästigungen zu schützen oder eben halt auch die Rechnung hochzubringen. Ja. Die Exorzismusrituale basieren auf dem Glauben auf eine höhere Macht und Fähigkeit, ne, das wissen wir, spirituelle Reinigung und Schutz zu gewähren. Sowohl die Geistlichen als auch die Familie selbst setzten ihren Glauben ein, um die paranormalen Kräfte herauszufordern und zu beseitigen. Mhm. Und hier wird angenommen, dass der Glaube und die Macht des Gebets eine entscheidende Rolle bei einer erfolgreichen Durchführung eines Exorzismus spielen. Wie es ausgeht, könnt ihr ja vielleicht auch euch denken. Ja. Und wir haben ja auch schon mal in einer Folge sehr intensiv drüber gesprochen.
Richtig. Genau. Und nun wird's heftig. Also wir haben es schon angekündigt zu Beginn und jetzt gucken wir uns das mal an im Detail. Und zwar während der generellen, wenn man das so sagen kann, paranormalen Belästigung der Smurl-Familie, da erreichten die Aktivitäten wohl ihren Höhepunkt, als Janet Smurl von einer unsichtbaren Macht, wie angekündigt, wohl vergewaltigt worden sein soll. Und
so krass, so, das musst du dir doch nicht ausdenken.
Auf der anderen Seite hofft man es ja. Ich meine, dann hat sie ganz andere Probleme, wenn sie sich das ausdenken würde, aber dann wäre es zumindest nicht passiert. Aber wir gucken uns mal ein paar Details zu diesem...
Du weißt, wie ich das meine. Ihr wisst alle, wie ich das meine.
Natürlich, absolut. Also wir gucken uns mal ein paar Details zu diesem erschütternden Erlebnis an. Und zwar dieser Übergriff. Gemäß den Aussagen der Familie wurde sie von der unsichtbaren Macht halt eben auf sexuelle Art und Weise angegriffen. Und es wird berichtet, dass sie eben das Gefühl hatte, von einer unsichtbaren Kraft überwältigt zu werden, die sie halt gegen ihren Willen sexuell belästigte. Und das ist ein traumatisches Erlebnis und das führte dann zu tiefgreifenden emotionalen und psychischen Leiden für eben Janet. Und wir reden von der unsichtbaren Präsenz. Das konnte keiner wirklich ausmachen, was, wer, wie dahinter steckte. Es war die Rede von halt eben der unsichtbaren Macht oder Entität, die so wahrgenommen wurde. Und es wurde angenommen, dass diese Präsenz übernatürlich und halt eben nicht von physischer Gestalt war, wie jetzt ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch. Und die Janet, die berichtete von körperlichen Empfindungen, Berührungen. Und ja, sie hat nichts ansonsten wahrgenommen. Es gab dann, wie eben schon erwähnt, diese psychologischen Auswirkungen, die danach bei Janet festzustellen waren. Traumata, ganz klar. Angstzustände, Albträume hat sich auf alles übertragen und die Familie, die war zutiefst verstört und generell, also nicht jetzt nur Janet, die wahrscheinlich am meisten, weil sie halt eben betroffen war, aber halt auch alle anderen, die waren in ihrer psychischen und physischen Gesundheit einfach stark beeinträchtigt. Und gut, wir reden jetzt hier von einer amerikanischen Familie. Wenn sie auch Exorzismen durchführen, können wir davon ausgehen, dass sie natürlich im Glauben verankert sind und eben auch religiös waren. Und diese religiösen Überzeugungen, die haben sie nach diesem Vorfall einfach halt in Frage gestellt. Sie mussten dann mit der Frage konfrontiert werden, wie ein solches traumatisches Ereignis mit ihrer Vorstellung von einer liebevollen, beschützenden, höheren Macht zu vereinbaren war. Und das hat dann halt die ganze Familie in eine tiefe spirituelle Krise geschubst quasi. Ja, und dieser Vorfall, bei dem Janet angeblich da eben von der unsichtbaren Macht vergewaltigt wurde, der hat den erschreckenden Höhepunkt dieser paranormalen Belästigung markiert und hatte einfach nicht greifbare, weitreichende Auswirkungen auf alles und auf das Vertrauen und hat auch nicht nur die Familie selbst, sondern auch die Umgebung auf eine harte Probe gestellt und die waren einfach an einem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wir haben das probiert, wir haben das probiert, wir haben das probiert. Was können wir jetzt noch probieren?
Tja, das ist echt heftig.
Und dann ging es los.
Auftritt die Warrens.
Genau.
Die uns allseits bekannten paranormalen Ermittler Lorraine und Ed Warren, ja, die erlangten aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen und Untersuchungen im Bereich des Paranormalen, wir wissen das ja alles, ja, eine Bekanntheit, und einer der bemerkenswertesten Fälle war halt dieser von der Smurl-Familie. Mhm. Und im Jahr 86, nachdem sie von den unerklärlichen Vorfällen gehört hatten, entschlossen die Warrens, ja, der Familie zu helfen, die paranormalen Phänomene genauer zu untersuchen. Mhm. Nach ihrer Ankunft führten die Warrens gründliche Untersuchungen durch, um Beweise für die paranormalen Aktivitäten zu sammeln, und sie begannen damit, ja, Berichte über die unheimlichen Ereignisse entgegenzunehmen und diese sorgfältig zu dokumentieren. Und dabei stellten sie fest, dass die Aktivitäten seit mehreren Jahren anhielten und sowohl psychische, physische und visuelle Manifestationen umfassten. Aber wir gehen jetzt mal auf die Untersuchungen ein. Ja, die haben halt umfangreich mal wieder untersucht und das alles halt besser zu verstehen und die Möglichkeiten zur Lösung der paranormalen Aktivitäten. Damals gab es noch nicht so die Technik wie heute, so Katzenspielbilder, die auf einmal angehen und so.
Ne? EVP-Geräte, sonst was.
Ich glaube, die gab es in den 80ern.
Echt, die gab's
schon. Es gibt ja die verrücktesten Dinge, die du mittlerweile im Ghost Hunter-Bereich kaufen kannst. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja. Und auch in allen Farben.
Natürlich.
Alle Farben, alle Formen, alle Preisklassen, von da ist ja wirklich, das geht ja bis in die Tausende, kannst du da
ausgeben. Schwarz ist meistens ausverkauft, glaube ich.
Ja, aber hell leuchtendes Gelb wäre vielleicht noch da.
Ja. Genau.
Also, die Warrens begannen mit einer gründlichen Begehung des Hauses und sie inspizierten natürlich jeden Raum, um potenzielle Hinweise auf Aktivitäten zu finden und natürlich diese Ausmaße zu dokumentieren. Ein umfassendes Bild wollten sie halt haben von der Komplettsituation und führten halt Interviews durch mit allen Familienmitgliedern und sie erfragten detaillierte Informationen über ihre Erfahrungen, der Art der Aktivitäten in dem Verlauf der Ereignisse. Und so sammelten sie verschiedene Arten von Beweisen, um die paranormalen Phänomene zu dokumentieren. Dazu gehörten Fotos, Videoaufnahmen, Tonaufnahmen und schriftliche Protokolle. Die Beweismittel, die sollten helfen, die Existenz der Aktivitäten ja zu belegen und bei weiteren bei einer Analyse zu unterstützen. Sie setzten damals, wir kommen jetzt dazu, moderne Technologien ein wie EVPs, also Electronic Voice Phenomenal Recorder,
ja,
unerklärliche Geräusche und Stimmen aufzuzeichnen. Und sie verwendeten auch Infrarotkameras, um mögliche visuelle Beweise auf paranormale Aktivitäten zu erfassen. Ich habe aber dazu nichts gefunden.
Ja, aber habe ich denen zu wenig zugetraut für die Zeit irgendwie. Aber siehst du mal, selbst wenn, also in den 60er Jahren gab es auch schon Anrufbeantworter, das überrascht mich auch immer wieder, warum dann auch nicht sowas schon in den 80ern? Ja, aber du hast leider nichts gefunden. Das heißt, ich hatte kurz Hoffnung, ihr hattet kurz Hoffnung. Wir können euch leider nichts vorlegen von diesen Ergebnissen, die da...
Nichts, was extrem Copyright geschützt wäre, ja, und uns bannt.
Genau.
Und wir möchten diesen Podcast nicht bannen lassen.
Nee, absolut nicht. Aber wir erzählen euch einfach jetzt davon, was da so bei rausgekommen ist oder was sie damit gemacht haben, was sie darüber gedacht haben. Weil die Untersuchungen der Warrens, die waren ja schon sehr umfassend und auch auf deren Art und Weise ganzheitlich und mit der Kombination aus eben technologischen Mitteln und Beweisen und Interviews und eben auch medialer Wahrnehmung, weil wir wissen es ja, dass Lorraine Warren da sehr auf sich viel gehalten hat, dass sie da sehr viel wahrnehmen kann, was vielleicht jetzt nicht jeder Normalo so sieht, spürt, fühlt oder hört oder riecht. Genau. Und Zusammenarbeit mit den Geistlichen, um eben diesen Fall zu analysieren und angemessene Maßnahmen zur Lösung dieser Aktivitäten zu ergreifen. Das war ja das Ziel. Und das Hauptziel darüber war, dieser Familie zu helfen und das Haus eben von diesen negativen Einflüssen letztendlich befreien zu können. Aber Lorraine Warren, mit ihren Fähigkeiten, was war da los? Erzähl du es bitte.
Ja, sie nutzte ihre sensiblen Kräfte, um die Präsenz der paranormalen Phänomene halt wahrzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Sie war ja medial unterwegs. Mhm. Und die Fähigkeit ermöglichte es ihr, tiefer in die ganze Sache einzudringen, um eine Verbindung zu beteiligten Geistern herzustellen. Sie war in der Lage, Informationen über die Geister und ihre Absichten zu erhalten, was natürlich großen Teil dazu beitrug. Ja. Sie hat natürlich auch, wie gesagt, eng mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet, um diese Rituale und Gebete durchzuführen. Und sie erkannten, dass der Fall der Smurf-Familie eine starke dämonische Präsenz aufwies, die es zu bekämpfen galt. Es liest sich gerade wie so ein TV-Movie-Beitrag oder TV-Movie-Stern, der sagt, 7:45, super Film, kannst du gucken.
Ja.
In Zusammenarbeit mit geistlichen Organisationen haben dann halt die Warrens Exorzismus-Rituale nochmal durchgeführt, um die negativen Ereignisse abzuwehren, um die Familie zu befreien. Aber sie untersuchten nicht nur das Haus des Smurfs, sondern sie haben auch die komplette Umgebung mitgenommen. Sie analysierten den Einfluss der paranormalen Aktivität auch auf das Wohnumfeld, um ein komplettes, umfassendes Bild zu erhalten. Sie dokumentierten nicht nur die sichtbaren Manifestationen sowie das Bewegen von Möbeln und das Fallen lassen von Gegenständen, sondern auch die Auswirkungen auf psychische und physische Gesundheit der Familie. Genau. Und parallel, lass mich das bitte noch einfügen, mein Herz, parallel zu ihrer Untersuchung des Falls engagierten die dann noch für die Betreuung jemanden
sich
für
selbst, die Familie. Guck mal hin, die haben das selber gemacht, das muss man denen auch hoch anrechnen, dass die da sein wollten. Ja.
Für die Betreuung. Ja, ich habe hier gerade nebenbei noch eine Nachricht bekommen, ich war gerade ein bisschen durch, weil wir nebenbei noch, es geht ums Visum.
Conny ist bald tatsächlich vor Ort, um den Fall selbst zu untersuchen. Nee, ist Quatsch, aber erstmal wieder in New York.
Hey, ich bin in Emptyville tatsächlich, ich fahre nach Emptyville.
Sehr gut, sehr gut.
Parallel, so wäre der Satz richtig gewesen, zur Untersuchung des Falles engagierten sich die Warrens für die Betreuung der Familie. So ist es richtig. Sie boten ihren emotionalen Beistand an und unterstützten sie bei der Bewältigung der Aktivitäten. Sie verstanden die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes und arbeiteten daran, die Familie sowohl auf spiritueller als auch psychologischer Ebene zu unterstützen.
Richtig. Und insgesamt, da spielen die Warrens eine schon maßgebliche Rolle bei dieser Untersuchung von diesem Fall. Und dann mit all ihren Fähigkeiten, mit eben diesem umfangreichen Ansatz, mit der medialen Begabung von Lorraine und auch eben dieser Bereitschaft, mit den Geistlichen zusammenzuarbeiten und das alles, das trug dann dazu bei, dass dieser Fall recht bekannt wurde und auch eine tiefere Einsicht in paranormale Phänomene dadurch gewonnen werden konnte. Und ja, was ist dann passiert? Weil obwohl die Familie eben von intensiven Belästigungen betroffen war, haben sie sich nach wie vor auch immer noch entschieden, sie sind da geblieben im Haus. Und
das ist echt krass.
Ja, das heißt, Betreuung, Untersuchung von den Warrens schön und gut, aber bisher ist da jetzt auch noch nichts passiert. Und wir gucken uns jetzt noch ein paar weitere Infos dazu an, was jetzt diese Umstände, diesen Sachverhalt und diese Entscheidung der Familie dort zu bleiben, was das so betrifft. Und zwar diese Entscheidung, gerade das, die wurde wohl bewusst gefällt und sie haben sich halt eben deswegen dafür entschieden, um sich nicht vertreiben zu lassen. Also die waren da auch einfach stur und haben gesagt, nee.
Jetzt mein Haus, genau. Mein Haus ist das hier, ich glaube, du spinnst.
Genau, die wollten sich dem einfach stellen und versuchen sogar, das zu akzeptieren, anstatt das Haus zu verlassen, was, finde ich, ziemlich heftig ist, wenn man jetzt sich jetzt nochmal vor Augen führt, was da alles halt passiert ist. Aber vielleicht hatten sie den richtigen Weg gewählt, weil mit der Zeit, da haben die Aktivitäten tatsächlich abgenommen. Die Familie konnte eine gewisse Ruhe in ihrem Zuhause finden. Aber es war eher so, dass die weniger intensiv und weniger häufig wurden, was ja mehr oder weniger heißt, sie waren nicht ganz weg. Und obwohl die Familie eine Zeit lang relativ ruhig dort hatte dann leben können, da erlebten sie dennoch sporadische Erfahrungen. Es gab weiterhin gelegentliche Ereignisse, Vorfälle und so ganz weg war das, was auch immer es war, nicht.
Aber anscheinend scheint ja dieser Besuch und diese ganzen Rituale was gebracht zu haben.
Ja, schon, ja.
Es wurde ein bisschen ruhiger. Man konnte mal eine Woche durchatmen. Genau. Vielleicht war auch dieser Dämon mal auf Urlaub.
Eben, ja.
Um es jetzt wirklich mal ein bisschen lustig auszudrücken, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht sagt ja so eine Präsenz, oh, das ist mir jetzt ein bisschen anstrengend, die reagieren gar nicht mehr so. Jetzt haben sie hier irgendwie den schon reingezeichnet und den.
Was meinst du, den Daumen?
Nein, der Dämon.
Weil gerade wieder ein Daumen vor deinem Gesicht war. Das ist der Running Gag dieses Podcasts, der Daumen.
Nee, kann ja sein, dass so ein Dämon oder dann irgendwann sagt, okay, die haben jetzt ein Stück meiner Kraft genommen oder so, ja.
Am Ende hat es halt doch was gebracht, aber halt nicht genug, um das komplett zu beenden. Und deswegen, die wollten dann einfach damit lernen, umzugehen und haben auch Wege gefunden, sich trotzdem ein halbwegs normales Familienleben irgendwie zu bewahren. Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach wichtig anzumerken, dass diese Entscheidung, im Haus zu bleiben, das ist eine zutiefst persönliche Entscheidung der Familie selbst. Und die beruhte auf ihrem Glauben, ihrer Stärke und ihrem Wunsch, einfach diese Situation zu bewältigen und sich jetzt nicht da dem geschlagen zu geben. Und wenn ihr da draußen das jetzt hört und denkt, ach du Scheiße, das würde ich anders machen, dann ist das auch eure persönliche Entscheidung, genauso wie es die Entscheidung von denen war. Die sind halt geblieben. Ich würde es auch nicht machen, glaube ich. Also auf lange Sicht. Ja, aber insgesamt, da zeigt dieser Fall, dass sie trotz intensiver Belästigung durch paranormale Aktivitäten das geschafft haben, dort zu bleiben. Und obwohl die Aktivitäten halt weniger wurden, sind sie einfach ein Teil ihres Lebens geblieben. Auch trotzdem natürlich in geringerem Ausmaß, aber sie waren da. Und die waren sehr mutig, die waren sehr entschlossen und ja, sind standhaft geblieben. Muss man einfach jetzt mal anerkennen.
Respekt, tatsächlich. Ja. Mega Respekt. Es gibt ein Buch zum Fall und das heißt The Haunted und wurde von Robert Curran verfasst und es bietet dann noch viele, viele, viele Details. Die konnten wir alle gar nicht hier nennen. Wir wollten nur mal einen groben Überblick geben. Es gibt da viele Details, wie gesagt, der paranormalen Aktivitäten und da quasi erzählen die Geschichte aus erster Hand. The Haunted wurde schon veröffentlicht. Kann man besorgen. Ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch erhältlich ist.
Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Aber, es ist eh unbezahlte Werbung, deswegen findet es selbst heraus, wenn es euch interessiert. Das Buch gibt es zumindest auf Englisch und ja, die Warrens sind scheinbar auch jetzt nicht das Allheilmittel, aber immerhin wurde es ja irgendwie ein Ticken besser und damit sind wir jetzt am Ende dieses Falls. Noch kein Film im Conjuring-Universum, soweit ich weiß.
Weiß ich jetzt auch gar nicht.
Ich glaube nicht.
Nee. Oder doch, ist es tatsächlich der Fall The Conjuring 4?
Ist der schon draußen?
Ich meine, ich hätte ihn gesehen, oder?
Ich glaube, es kommt noch mal irgendwie was Neues. Ich glaube, die sind noch nicht fertig, aber naja. Mein Wissensstand ist jetzt, ich kenne das nicht, weil ich glaube, ich habe alle Filme gesehen und da...
The Square Family Case in Conjuring 4 und, ist das.
Aber ja. Siehst du auch was mit Erscheinungsdatum? Also für alle, die uns nicht gucken, sondern...
Ich bin ja schon dabei.
Conny ist hier gerade Carla Kolumna, die rasende Reporterin im Netz.
Conjuring 4, Last Rites, Full Teaser, wann kommt der raus? Ha! 2025.
Da habt ihr's. Siehst du mal, jetzt hätten wir das gewusst. Hätten wir mal abgewartet, hätten wir eine Werbefolge draus machen können, hätten diesen Film beworben. Aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid. Könnt ihr euch schon mal einen schönen romantischen Abend mit eurer oder eurem Liebsten nächstes Jahr am schönen Horrorfilm.
Was? 31.12.2025?
Okay. Na gut, wisst ihr schon, wie ihr Silvester 25 auf 26 verbringt?
Das glaube ich
auch. Jetzt auch nicht. Aber der scheint wohl zu kommen. Belassen wir es einfach dabei.
Das ist ja heftig.
Ja.
Das ist ja, das macht mich ja jetzt irre. Ich will jetzt sofort, dass der Film, ich kaufe ihn auch für 20,99 im Stream. Ist mir egal, mache ich alles. Ja.
Unbezahlt. Dadurch wird er nicht früher fertig, leider.
Nee, natürlich nicht. Aber eure Kommentare würden uns...
Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Interessieren, glaubt, was ihr wollt.
Fühlt euch gut unterhalten und bis bald.
Bis bald. Ciao.